Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 18. Kapitel. Petrus trat zu Jesus und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.
Liebe Schwestern und Brüder, an wen denken Sie, wenn Sie das hören? Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Reicht es 7-mal? 7-mal hat er mich schon gekränkt. 7-mal schon verletzt. 7-mal meine Ruhe gestört. 7-mal mich provoziert. 7-mal mich im Stich gelassen. Reicht es nicht? Reicht es nicht, 7-mal darüber hinwegzusehen? 7-mal sich zu beschwichtigen? 7-mal klein beizugeben? 7-mal den Kürzeren zu ziehen? Ich denke, jedem und jeder fällt sofort jemand ein, eine Person, mit der ich es gerade besonders schwer habe, jemand, mit dem ich über Kreuz liege. Wie komme ich da nur weiter? Petrus geht zu Jesus und fragt ihn um Rat: Wie oft soll ich meinem Bruder noch vergeben? Reicht es 7-mal? Jesus aber legt die Latte ganz hoch. Seine Antwort hört sich erst einmal an wie eine Rechenaufgabe, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Eine Rechenaufgabe, die man lösen kann, und man muss nicht im Mathe-Leistungskurs gewesen sein, um die Antwort dann auch bald zu haben, und man könnte sie aufschreiben und in die Tasche stecken. Doch die Zahl ist ja nicht die Antwort. Vergebung lässt sich nicht zählen. Sie lässt sich nur einüben. Sie lässt sich nicht zählen, selbst wenn es in der Beispielgeschichte dann um ein Abzahlen von Schulden geht, einen Schuldenerlass, Silbergeld. Aber im Kern geht es um Barmherzigkeit. Enttäuschend ist nur, dass die Barmherzigkeit des Großzügigen bei dem Begnadigten nicht auch Barmherzigkeit hervorbringt. Gott wird enttäuscht von uns. Denn so deuten wir ja die Geschichte, Gott vergibt und so sollen auch wir einander vergeben. Der Schalksknecht aber, so wird diese Geschichte genannt, das steht oftmals so als Überschrift über diesem Absatz, der Schalksknecht, der bringt seinen Mitknecht ins Gefängnis wegen einer vollkommen lächerlichen Summe. Und alles endet im Zorn. Der Plan von der Vergebung geht nicht auf in diesem Gleichnis. Warum denn bloß nicht? Warum kann die göttliche Barmherzigkeit nicht einfach so überfließen? Vielleicht erzählt Jesus die Geschichte so, damit wir uns die Frage stellen, was bei Vergebung überhaupt passiert und wie sie gelingen kann. Ich glaube, die Vergebung, die birgt eine Gefahr in sich. Dieses Wort vergeben, wir haben es vorhin schon gesprochen, im Glaubensbekenntnis kommt es vor, im Vaterunser zweimal. In der Beispielgeschichte, da kommt es auch vor, das Wort. Und es gibt in der ganzen Geschichte ein Gefälle, da ist keiner mit dem anderen auf derselben Stufe, auf Augenhöhe. Keiner weiß, wie der andere sich gerade fühlt. Und das ist es vielleicht überhaupt eine Gefahr bei der Vergebung, dass das moralische Gefälle da ist. Der, der sich als derjenige fühlt, der vergeben sollte. Und wenn einer dann sagt, ich vergebe dir, ich verzeihe dir, wie hört sich denn das an? Wie kommt denn das an? Ob er es ausspricht oder auch nur im Herzen sagt, es ist zunächst doch einseitig. Ich meine, so eine Vergebung läuft Gefahr, wenn überhaupt dann nicht so anzukommen, dass es sich für beide Seiten gut anfühlt. Weil einer der Gebende ist, der Gebende, so von einer moralisch höheren Position, und der andere das dann als Gnadengabe annehmen soll. Wir beten es jeden Sonntag, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie kann das gut gemeint sein? Wie kann das gut gehen? Ich schaue einmal in den griechischen Text, sehe das griechische Verb, das heißt aphirmi, das wird jetzt keinem von Ihnen, doch einer würde das etwas sagen, oder vielleicht auch noch einem anderen, ich will niemanden hier zu nahe treten. Aphirmi, das hat etwas mit Lassen, mit Loslassen zu tun. In dem Artikel, in dem Wörterbuch Bauer, da stehen ganz viele verschiedene Positionen. Da steht gewähren lassen, unbehelligt lassen, geschehen lassen, loslassen, erlassen. Und ich denke, das ist irgendwie eine gute Assoziation zu diesem Stichwort Vergebung. Etwas so lassen, jemanden so lassen erst einmal und den Konflikt auch ein Stück weit erst einmal loslassen. Abstand gewinnen, entdecken, dass es auch die andere Perspektive gibt, dass Schuld und Unschuld vielleicht auf beiden Seiten vorliegt, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Dass man sich gegenseitig wieder in den Blick bekommt und fragt, wie geht es dir eigentlich? Wie geht es dir jetzt und hier? Dir, der du mich gerade ärgerst. Vielleicht habe ich eine Verwundung erlitten und der andere merkt es gar nicht. Wie soll er es auch merken oder sie, wenn ich die Wunde verstecke? Es erfordert Mut, sie zu zeigen. So mutig bin ich vielleicht nicht, denn es könnte ja dazu führen, dass der andere erschrickt und sein Mitleid aktiviert wird. Das wollte ich doch nicht, das tut mir echt leid. Vielleicht hat er ja auch seinen verborgenen Schmerz. Zeige deine Wunde. Zeige deine Wunde, so heißt ein Kunstwerk, ein Objekt von Josef Beuys. Manche haben es vielleicht schon gesehen. Es ist im Lehnbachhaus in München in der modernen Kunstausstellung zu sehen. Es ist ein Raum, ein kastenförmiger Raum, nicht so ein weiter Raum wie dieses hier, sondern ein ganz normales Zimmer. Darin stehen parallel oder hängen Gegenstände. Die Kritiker sagen, der teuerste Sperrmüll aller Zeiten. Was sieht man darin? Man sieht parallel angeordnet zwei Leichenbahren oder Totenbahren oder wie man sagt, so schwarze Gestelle, selbstgebaute Krücken, zwei etwas merkwürdige Lampen, sie sind mit Fett bestrichen, die hängen an der Wand und zwei Tafeln. Darauf steht mit Kreide geschrieben, zeige deine Wunde. Wenn man das sieht, der erste Eindruck, vielleicht nicht nur für den einen Kritiker, der das so geäußert hat, sondern auch noch für andere, der teuerste Sperrmüll aller Zeiten. Aber was stellt es dar? Ein Krankenzimmer, den Ort, an dem Wunden nicht mehr versteckt und verborgen werden können. Die eigene Verletzlichkeit, die eigene Sterblichkeit, die tritt in einem Krankenzimmer spätestens an den Tag. Installiert war dieses Kunstwerk zunächst in einer Fußgängerunterführung im öffentlichen Raum, die Aufforderung, die Wunde zu zeigen, öffentlich zu machen, was mir wehtut, öffentlich sich gegenseitig von Verwundungen erzählen, das kann heilsam sein. Das ist wohl der Ausdruck oder das, was Josef Beuys da auslösen wollte. Anders geht es nicht. 1980, da hat das Lehnbachhaus für viel, viel Geld dieses Kunstwerk von ihm abgekauft. Über 100.000 Mark waren das damals. Und das gab eine riesengroße Diskussion, wie das überhaupt sein konnte, dass die Stadt dafür so viel Geld ausgibt. Parallel gab es einen Stifter, der die andere Hälfte bezahlt hat, aber trotzdem war es noch sehr, sehr viel Geld. Aber genau in diesem Moment hat sich die Debatte noch einmal verstärkt über das eigentliche Thema »Zeige deine Wunde«, dieses Plädoyer für Offenheit, für Verwundbarkeit, für die Kraft der Heilung, die daraus hervorgeht, dass man seine Verletzung zeigt. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Reicht es 7-mal? Nein, es reicht nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal müssen wir reden. Es kann sonst immer wieder passieren, dass wir uns selbst oder gegenseitig verletzen, immer wieder an derselben Stelle, immer wieder in dieselbe Kerbe hauen. Vielleicht ist die erste Person, der wir vergeben sollten, derjenige oder diejenige, der wir zuallererst vergeben sollten, das verletzte eigene Ich. Wie Paulus, der schreibt, dass es so schwer ist. Carmen hat es so schön vorgelesen, von diesem ewigen in sich herumkreisen und bohren in der Sünde, wie schwer das ist, aus dem ewigen Selbstbezogensein herauszukommen. Immer nur sich selbst und seine eigene Verletztheit anzuschauen. Doch da tritt Christus auf den Plan. Er zeigt den Weg heraus. Er zeigt seine Wunden der ganzen Welt. Das ist Ostern, das ist Auferstehung. Das ist die Kraft der Auferstehung, die aus den Wunden sichtbar und spürbar wird, auch für den Zweifler, auch für Thomas und auch für uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.